Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Dr. Seki Efe zu Gast bei Redselig. Er ist psychologischer Psychotherapeut und hat uns auch schon im Oktober bereits bei einer unserer Veranstaltungen im Rahmen der Köln-Bonner Woche für seelische Gesundheit als Experte unterstützt. Bei der Veranstaltung ging es um das Thema Schlaf und den Zusammenhang mit psychischer Gesundheit. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt heute hier im Podcast wieder treffen. Also vielen Dank schon mal, dass du dabei bist. Und magst du dich unseren Zuhörenden noch einmal selber kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und die Gelegenheit, nochmal zum Thema Schlaf zu sprechen. Genau, mein Name ist Seki Efe, bin psychologischer Psychotherapeut aus Köln. Mehr gibt's, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, außer da gibt's noch vielleicht konkretere Fragen. Aber genau, so viel erstmal zu mir.
Okay, vielleicht steigen wir direkt ein. Schlaf ist ein Thema, das betrifft uns alle. Das ist ein super wichtiges Thema. Wir wissen, wie wichtig guter und erholsamer Schlaf ist für die körperliche Gesundheit, aber auch für die psychische Gesundheit. Und deswegen möchten wir heute darüber sprechen, wie Schlaf denn eigentlich auch mit unserer Psyche zusammenhängt, wie Schlafmangel uns beeinflusst, was wir tun können, um nachts besser zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht erstmal ganz allgemein als Einstieg, was verstehen wir denn überhaupt unter gesundem Schlaf oder gutem Schlaf?
Sehr gute Frage, weil es ja immer ganz viele Empfehlungen überall mittlerweile gibt, wie man schlafen sollte. Aber ganz grundsätzlich kann ich dazu sagen oder möchte ich dazu sagen, gesunder Schlaf ist kein perfekter Schlaf, so wie er überall suggeriert wird. Wir alle kennen das, dass wir mal kurz aufwachen, dass wir mal schwerer in den Schlaf finden, mal kürzer oder mal länger schlafen. Und das Entscheidende bei der Einschätzung, ob Schlaf gesund oder gut ist, ist eben, dass der Schlaf im Durchschnitt erholsam ist. Also dass man relativ, wie gesagt, problemlos einschlafen kann, nachts nicht ständig wach liegt oder auch morgens sich weitestgehend erholt fühlt und auch tagsüber sich konzentrieren kann, emotional stabil ist, leistungsfähig ist. Ganz grundsätzlich kann man es zusammenfassen als, Schlaf ist individuell und wichtig ist, dass es eben keine allgemeingültige Norm gibt, der man entsprechen sollte oder muss, sondern eben prüfen muss, ob der eigene Schlaf zu einem selbst passt und ob der quasi funktional ist.
Okay, ich wollte das nämlich auch gerade sagen, weil es gibt ja wirklich super viele Empfehlungen. Es gibt viele Bücher über Schlaf mittlerweile. Das ist ja auch irgendwie echt ein Thema, was in aller Munde ist. Und ich weiß das auch noch von mir persönlich, dass ich immer dachte, oh Gott, man muss ja irgendwie jede Nacht 8 Stunden schlafen und so und so. Und dann hat man sich selber total unter Druck gesetzt, wenn man dann aber vielleicht jemand ist, der eigentlich doch vielleicht weniger Schlaf braucht und damit eigentlich auch total gut zurechtkommt. Deswegen finde ich das einen super wichtigen Hinweis auch, dass Schlaf einfach sehr, sehr individuell ist und dass man halt gucken muss, wie es für einen selber einfach gut ist und erholsam ist.
Absolut. Also es gibt ja irgendwie so diese gesellschaftlich oder da in aller Munde flutierende Regel, 8 Stunden Schlaf ist gut. Ich sag immer 5 bis 10 Stunden. Also es ist eine riesen Range, weil das super individuell ist. Es gibt ja auch diese Chronotypen, die man entwickelt, ne? Also Lerchen und Eulen, manche sind nachtaktiv, manche sind morgens super fit. Ich kenne das von mir selber so, dass es gar nicht so entscheidend ist, wie viel ich schlafe, sondern tatsächlich auch zu welcher Uhrzeit ich aufstehen muss. Also das macht bei mir auch ganz viel aus. Also da gibt's keine klare Regel tatsächlich.
Ja. Und welche Funktionen erfüllt denn Schlaf jetzt eigentlich für unseren Körper, aber auch für unsere Psyche?
So ganz grob beantwortet erstmal kann man sagen, dass Schlaf sozusagen das Erholungs- und Regenerationsprogramm für unsere Seele, für unsere Psyche und auch für unseren Körper ist. Also es hat eine ganze Reihe biologischer und psychischer Funktionen, der Schlaf. Beispielsweise, wenn wir jetzt ganz kurz aufs Körperliche blicken, dann dient Schlaf der Zellreparatur, der Hormonregulation, also dass sich beispielsweise das Stresshormon Cortisol reguliert in der Nacht. Und wenn wir jetzt auf die psychischen Funktionen gucken, dann geht es da um die Verarbeitung von Erfahrungen, Belastungen, Gefühlen, die wir tagsüber, aber auch die Tage vorher vielleicht gemacht haben. Die werden quasi verarbeitet, integriert. Deshalb träumen wir auch manchmal eben über bestimmte Dinge, die wir tagsüber erlebt haben. Genau, also kurz gefasst, alles, was wir erleben, wird nachts verarbeitet, eingespeichert, weil da quasi Kapazität dafür ist.
Und da kann man sich dann schon wieder vorstellen, was für eine wichtige Rolle dann Schlaf eben auch hat, jetzt im Hinblick auch auf unser Wohlbefinden, körperlich wie psychisch. Jetzt nochmal konkreter dann, wie beeinflussen denn dann Schlafprobleme unsere psychische Gesundheit und vielleicht auch umgekehrt, wenn wir psychisch nicht gesund sind, welche Auswirkungen kann das auf unsere Schlafqualität haben?
Genau, also du hast es ja eigentlich schon gesagt und umgekehrt. Das würde ich direkt aufgreifen, weil Schlaf und Psyche stehen eben in einer wechselseitigen Beziehung. Also wer schlecht schläft, fühlt sich emotional vielleicht instabiler, reizbarer, stressanfälliger, hat weniger körperliche und geistige Ressourcen am Tag. Genauso können aber auch psychische Belastungen wie Sorgen, Stress, Depression, Angst, wie auch immer, eben zu Schlafstörungen führen. Das heißt, es ist so ein Henne- oder Ei-Problem. Also manchmal kann man das schon auch so beantworten. Aber ganz allgemein kann man sagen, Schlafprobleme können psychische Gesundheit beeinflussen. Genauso kann auch eine psychische Erkrankung Schlafstörungen mit sich bringen. Sie kann Auslöser und Verstärker sein. Also zusammengefasst, schlechter Schlaf beeinflusst die Psyche und die psychischen Belastungen verschlechtern wiederum Schlaf. Also beziehungsweise das können sie.
Okay, ja. Und also das heißt, Schlafprobleme können unter Umständen auch schon so eine Art Frühwarnzeichen sein für auch ein psychologisches Thema oder eine psychische Erkrankung, die sich vielleicht entwickelt.
Absolut, ja.
Okay. Gibt es denn, ich nehme das jetzt gerade mal ein bisschen vorweg, weil das jetzt so zu den vorherigen Fragen passt, gibt es denn psychische Erkrankungen, bei denen du sagen würdest, die gehen besonders häufig mit Schlafproblemen einher? Also kann man das so sagen allgemein?
Definitiv. Also ich würde diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu breit fasse und sage, bei fast allen psychischen Erkrankungen können Schlafprobleme vorhanden sein. Es gibt aber bestimmte Erkrankungen, wo man schon damit rechnen kann, dass es zu Schlafproblemen kommt. Also wenn wir jetzt bei den affektiven Störungen, also beispielsweise bei der Depression blicken, dann gehören Schlafstörungen schon mit zu den häufigsten Symptomen oder sind in den Kriterien aufgelistet. Na, also da ist es sehr oft der Fall, dass schlecht geschlafen wird, viele Betroffene früh aufstehen, schwer durchschlafen, ein Unruhegefühl haben, eben auch beispielsweise aufgrund der verstärkten Grübelneigung, die bei einer Depression bekannt ist. Und da ist es auch, wie wir gerade schon gesagt haben, der Fall, dass dieser schlechte Schlaf die depressiven Symptome, die schon vorhanden sind, verstärken kann. Genauso können aber auch depressive Symptome wie beispielsweise Grübeln, Zweifel, ein erhöhtes Gefühl von Belastung, zu Schlafproblemen führen. Wenn wir jetzt beispielsweise bei einer anderen Erkrankung, zum Beispiel Angststörungen, drauf schauen, dann ist beispielsweise der Körper und die Seele oder der Geist, die Psyche aktiviert. Wir sind in Alarmbereitschaft, immer zu reagieren. Das kennen wir alle, wenn wir Angst haben. Der Puls ist erhöht, die Gedanken kreisen. Das führt wiederum dazu, dass der Schlaf erschwert wird oder sogar verhindert wird. Bei anderen Erkrankungen, klassischerweise wie bei der posttraumatischen Belastungsstörung, kann es sehr oft vorkommen, dass eben traumaassoziierte Albträume da sind, also dass von der traumatischen Erfahrung immer wieder geträumt wird. Aber auch bei Abhängigkeitserkrankungen, aber auch bei ADHS kann es dazu kommen, dass Schlaf verschoben wird oder ja Schlaf-Wach-Rhythmen verschoben sind oder eben unruhiger Schlaf vorhanden ist.
Okay. Gibt es Warnsignale, dass der Schlaf nicht mehr erholsam genug ist und dann damit verbunden auch die Frage, ab wann ist denn eigentlich der Zeitpunkt eingetroffen, an dem man sich dann wirklich irgendwie professionelle Hilfe suchen sollte oder zum Arzt gehen sollte wegen der Schlafprobleme und den Auswirkungen, die das mit sich bringt?
Ja. Also ganz grundsätzlich zu den Warnsignalen oder Frühwarnzeichen kann man sagen, dass Schlaf, finde ich, mit fast schon eins der ersten Signale ist, der das uns sagen kann, irgendwas ist da gerade. Weil meistens reagieren wir irgendwie mit unruhigem Schlaf oder mit komischem Träumen oder ja, unausgeschlafen sein, sich irgendwie gerädert fühlen am Morgen. Und das bemerken wir viel schneller, da haben wir irgendwie einen bewussteren Zugang zu, als eine Belastung oder also eine psychische Belastung bewusst wahrzunehmen. Also man kann hier sagen, der Schlaf ein guter Spiegel ist für unsere seelische Gesundheit. Und als Frühwarnzeichen, wann Schlaf quasi nicht mehr erholsam ist, da gibt's eine Reihe von, ja, potenziellen Signalen, also beispielsweise ja längeres Wachliegen beim Einschlafen, dass man eben nicht einschlafen kann, nächtliches Erwachen, dass man viel grübelt, nicht abschalten kann, dass man ein starkes Müdigkeitsgefühl hat, trotz ausreichender Schlafenszeit im Bett. Genau, oder auch vielleicht, was auch oft vorkommen kann, wenn Schlafprobleme sich manifestieren, dass man so eine Erwartungsangst hat, ich kann heute wieder nicht schlafen. Oder ich will nicht schlafen, weil ich Albträume habe jetzt bis jede Nacht die letzten 2-3 Wochen. Genau, also das, da gibt's.
Und dann entwickelt sich so ein Teufelskreis, ne?
Genau, absolut. Und wenn, also gutes Stichwort, also wenn es sich so ein Teufelskreis entwickelt oder quasi aus diesen einzelnen Nächten, wo wir gesagt haben, das kann durchaus vorkommen, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, ein Muster entsteht, dann lohnt es sich auch genauer hinzuschauen, weil dann sind das quasi keine Warnsignale mehr, weil dann kann man sagen, okay, wenn ein Muster entsteht, dann lohnt es sich ja definitiv hinzugucken und zu blicken und da ist dann irgendwas im Argen.
Und wenn ich dann also merke, ich schlafe nicht mehr gut, ich fühle mich nicht ausgeruht oder ich liege nachts wach, ich grübel, ich träume nicht gut, wohin wende ich mich dann? Also ich denke mal, als allererstes ist natürlich auch der Hausarzt oder die Hausärztin sicherlich eine gute Anlaufstelle, ne?
Genau, absolut. Also Hausärztin, Hausarzt ist immer erstmal auch die schnellste Anlaufstelle tatsächlich. Jetzt gerade weniger um richtig und falsch, sondern wirklich die schnellste Anlaufstelle, weil wir alle wissen, dass Psychotherapieplätze sehr stark begrenzt sind und die Wartezeiten sehr, sehr lang sind, wenn man im gesetzlich versicherten Rahmen sich Hilfe sucht. Genau, also erstmal Hausarzt, hausärztliche Praxis. Da findet man, glaube ich, immer erstmal einen guten Rat. Und es gibt aber auch viele neue Entwicklungen in der im Gesundheitssystem, sei es durch Apps oder durch Online-Portale. Es gibt beispielsweise auch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, also die DGSM. Auch vielleicht hier nochmal der Tipp, also www.dgsm.de ist eine gute Homepage rund um Schlaf. Und da gibt's auch einen Reiter auf der Homepage mit ganz viel Literatur, die evidenzbasiert ist, die wissenschaftlich fundiert ist, zu verschiedensten Bereichen rund um Schlaf, mit vielen Empfehlungen, aber auch Erklärungen vielleicht, in denen man sich wiederfinden kann und auch vielleicht schon einige Tipps, die man eben mitnehmen und ausprobieren kann, um den Schlaf vielleicht so zu verbessern. Und wenn man die Möglichkeit hat oder wenn man Glück hat oder wenn man lange genug gewartet hat, ich weiß es nicht, ist eine psychotherapeutische Praxis oder eben eine Psychotherapie eben auch eine gute und richtige Anlaufstelle, weil es eben ja gut entwickelte und auch wirksame Methoden in der Psychotherapie gibt, um Schlafprobleme zu behandeln.
Okay, wir verlinken natürlich auch das alles in unseren Shownotes, damit das nicht verloren geht. Ich komme aber gleich auch noch mal ein bisschen intensiver auf die Frage zurück, weil ich das auch super wichtig finde, weil es ja wirklich auch viele gute Angebote online gibt, bei denen man sich informieren kann. Mir fällt gerade auch noch eine Sache ein, die ja auch zu dieser Entwicklung beiträgt. Man schläft irgendwie schlechter und das ist jetzt ein gesellschaftlicher Faktor eigentlich mehr, und zwar auch dieses Thema Arbeitsbelastung, Nutzung von sozialen Medien. Man kennt das, dann liegt man abends im Bett, dann hat man sein Handy in der Hand und dann ist es auf der einen Seite dieses körperliche Thema auch, dass das blaue Licht nicht gut ist, ne, kurz bevor man schläft. Auf der anderen Seite liest man dann vielleicht auch noch mal etwas, was einen irgendwie vielleicht ein bisschen aufwühlt. Man hat vielleicht schlechte Nachrichten gelesen oder wie auch immer. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Also, ne, also klar, das wirkt sich negativ auf die Schlafqualität aus, aber ja. Genau, wie ist da so der Stellenwert?
Ja, absolut. Also erstmal zu diesen gesellschaftlichen Faktoren. Wir haben ja mittlerweile eben eine sehr moderne Lebensweise, auch aufgrund der digitalen Verfügbarkeit und der Digitalisierung. Und damit geht eben beispielsweise eine ständige Erreichbarkeit einher. Das wird super oft unterschätzt. Allein, also für das Gehirn reicht es zu wissen, ich habe ein Handy quasi in der Hosentasche oder ist es in meiner Handtasche, wie auch immer, oder Jackentasche, und es könnte jederzeit vibrieren oder angehen. Das ist schon eine Rufbereitschaft, Alarmbereitschaft. Also wir sind alleine aufgrund der Verfügbarkeit schon aktiviert. Und das ist quasi erstmal Stress für den Körper. Und das unterschätzen wir sehr. Also die ständige Erreichbarkeit, aber auch die immer zunehmende und hohe Arbeitsbelastung, die verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Freunden. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, die digitale Nutzung, also das erhöhte Nutzen von Smartphones, von Tablets, aber auch manche haben Fernseher im Schlafzimmer stehen. Erschwert alles den Schlaf, beziehungsweise schafft Bedingungen, unter denen Schlaf erschwert werden kann, einfach aufgrund der Aktivierung. Und das mit dem blauen Licht, das ist absolut wichtig zu berücksichtigen, weil blaues Licht hemmt eben die Melatoninproduktion, wodurch es eben auch schwerer sein kann für den Körper, müde zu werden und einzuschlafen. Deswegen wird auch beispielsweise an der Stelle empfohlen, vorm Schlafen gehen, kein Handy mehr zu nutzen oder eben keinen Film mehr zu gucken auf dem Tablet oder so im Bett oder gerade nicht im Bett. Dazu kommen wir vielleicht auch nochmal gleich. Genau, um einfach wirklich die Bedingungen zu schaffen, einschlafen zu können.
Okay, ja, genau, hast du schon gesagt, da kommen wir gleich nochmal näher drauf zurück, wenn wir auch über Schlafhygiene und Routinen sprechen und Tipps, um Schlaf zu verbessern und so weiter. Vielleicht steigen wir jetzt mal ein, weil du es ja auch eben gesagt hast, also wenn man merkt, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe und Unterstützung bei den Schlafproblemen, sei es jetzt, ich habe Schlafprobleme aufgrund einer psychischen Erkrankung, aber eben auch umgekehrt, bin jetzt in einer Therapie. Wie kann man denn Schlafprobleme in einer Psychotherapie eigentlich behandeln? Was gibt es da für Ansätze? Was hat sich da bewährt?
Genau, also ich würde da erstmal unterscheiden zwischen, ob Schlafprobleme Symptome von etwas sind oder ob Schlafprobleme die Hauptursache sind und das vielleicht sogar das Einzige sind, die einen zur Psychotherapie bringen. Für den ersten Fall, den können wir vielleicht relativ kurz halten. Also wenn es Symptom von etwas ist und wenn die Ursache etwas anderes ist, da lohnt es sich definitiv daran zu arbeiten, weil, wie ich gerade gesagt habe, Schlaf ist eben der Spiegel für die Seele. Und wenn sich die seelischen Themen lösen, dann wird sich auch der Schlaf verbessern. So. Und wenn wir jetzt aber sagen, es gibt ja vorwiegend Schlafprobleme oder Störungen, oder dass man sagt, die sind so schwerwiegend, dass man ja erstmal daran arbeitet, um Zugang zu anderen Themen zu bekommen, dann gibt es beispielsweise von den internationalen Leitlinien, auch eben von der DGSM, den Goldstandard, die kognitive Verhaltenstherapie. Der wird da immer erwähnt und empfohlen. Und die kognitive Verhaltenstherapie umfasst eben mehrere Bausteine in der Therapie, in der Behandlung. Das fängt auf Verhaltensebene an, also dass man sagt, man reduziert mal die Bettzeit oder man schläft mal weniger, um quasi den Schlafdruck, die Müdigkeit zu erhöhen, das Schlafbedürfnis zu erhöhen. Genauso aber auch, dass man Stimuli kontrolliert, also wenn man zu lang im im Bett wach liegt, dass man auch wirklich aufsteht und erst dann wieder ins Bett geht, wenn man müde wird. Genauso aber auch, dass man sagt, ich lege mein Handy nicht direkt neben das Bett, auch wenn das mein Wecker ist, sondern stelle es dann irgendwie auf eine Kommode weiter weg, dass ich aufstehen muss, um es auszuschalten. Also so einfache Verhaltensregeln, genau, aber auch eben kognitive Techniken, um beispielsweise Grübelgedanken oder diese Erwartungsangst vor der Nacht, ich muss jetzt aber einschlafen, sonst werde ich morgen auf der Arbeit nicht funktionieren, was einen stresst und automatisch aktiviert, an denen wird gearbeitet und genauso aber auch werden Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken genutzt, um das System, das Nervensystem zu regulieren, zu beruhigen, um ja dem Körper auch zu signalisieren, ich kann zur Ruhe kommen und ich kann auch langsam in den Schlaf übergehen. Und beispielsweise als Add-on gibt's bei so Albträumen oder so auch nochmal Spezialtechniken, wo dann beispielsweise Träume reflektiert werden, umschrieben werden, tagsüber durchgegangen wird, sodass die Seele auch oder die Psyche nachts nicht das Gefühl oder das Bedürfnis haben muss, ich muss das jetzt hier verarbeiten, weil es tagsüber schon verarbeitet worden ist.
Okay. Also das heißt, da gibt's wirklich vielseitige Verfahren, um eben Schlafprobleme zu behandeln und durchaus sehr wirksame Verfahren. Ist das wirklich auch ein Thema, würdest du sagen, so in deiner beruflichen Praxis im Alltag, in der Therapie ist das sehr, sehr häufig Thema, das Thema Schlaf?
Ich würde erstmal ganz allgemein ja sagen, weil wie ich auch am Anfang gesagt habe, wir alle kennen das irgendwie. Und wenn ich dann auch noch sage, jemand hat eine psychische Erkrankung, also es ist sowieso schon vielleicht vulnerabler oder sensibler, reagiert sensibler auf bestimmte Themen oder Stressoren und ist unruhiger oder aktivierter, wie auch immer, dann sind Ein- und Durchschlafstörungen vorprogrammiert. Also das ist, habe ich, also bei fast allen PatientInnen, die ich hatte, wurde mindestens einmal über Schlaf gesprochen. Also manchmal ist es wirklich nur eine Nacht, dann ist es okay. Bei manchen zieht sich das über Wochen und Monate. Also das kommt sehr, sehr oft vor. Und wie gesagt, es muss nicht eine eigenständige Erkrankung werden. Es kann ein Symptom sein und auch Symptom bleiben, vor dem Hintergrund anderer Anliegen und Erkrankungen.
Wir haben ja schon eben mal so diese Begriffe reingeworfen, Träume, Albträume, nächtliches Grübeln, man kennt so dieses Gedankenkarussell, was man irgendwie nicht so richtig ausschalten kann, wenn man nicht sich nachts nicht hinlegt, dann kennt man das, nachts ist irgendwie gefühlt alles schlimmer. Sind das auch so die häufigsten Probleme, die so auftreten bezüglich Schlaf?
Ja, gerade dieses Grübeln auf jeden Fall, also wenn man sich dann ins Bett legt, es vielleicht sogar schon dunkel ist, alles weggelegt hat, dann ist Ruhe. Und dann kommt nochmal meistens alles hoch. Weil dann hat man, wenn man sich den ganzen Tag irgendwie abgelenkt oder beschäftigt hat oder zu tun hatte, dann denken sich die Gedanken und Gefühle, ja, jetzt habe ich mal Zeit, um mir den Platz zu nehmen und dann ploppt das alles auf. Und dann kommen die ganzen Grübelgedanken. Oder wenn man jetzt sagt, man ist eh schon eine ängstliche Person oder man ist ängstlicher strukturiert und man grübelt sowieso schon viel, dann denkt man nicht mehr an den Schlaf, sondern schon an den nächsten Tag oder wenn am nächsten Tag irgendwas ansteht. Also Grübeln ist oft Ursache dafür, dass man dann eben aktivierter wird nachts und eben nicht einschlafen kann. Oder man solche Gedanken entwickelt wie, ja, wenn ich jetzt lange genug wach bleibe, dann muss ich morgen nicht irgendwie aufstehen oder morgen bin ich dann müde und kann mich irgendwie krank melden oder so. Also da passiert schon ganz viel in Gedanken und mit dem Schlaf, genau.
Dann kommen wir jetzt mal zu diesem Punkt Schlafhygiene, Routinen, Entspannungsverfahren. was kann ich denn dann wirklich praktisch machen? Also eine Sache, die mir gerade spontan eingefallen ist, die ich mal bei mir etabliert habe, war dieses, weil ich das von mir so kenne, ich liege abends im Bett und dann denke ich, was muss ich eigentlich morgen alles machen? Das und das und das und das. Und das habe ich angefangen, mir einfach mal aufzuschreiben am Abend vorher, dass ich eine To-Do-Liste habe. Ich weiß, okay, die liegt da, da kann ich morgen früh drauf gucken und jetzt ist das aus meinem Kopf raus und dann ist das Thema erledigt. Ne? So, das ist schon mal so eine kleine Routine gewesen, die ich mal irgendwie etabliert habe, die mir total geholfen hat. Dann gibt es mittlerweile ja auch wirklich viele und gute Achtsamkeitsübungen, Bücher mit Übungen, es gibt autogenes Training, also gerade auch so im Internet frei verfügbar, bei Spotify teilweise kann man sich das runterladen und es gibt Apps. Vielleicht, ja, kannst du da mal einsteigen, was es da so gibt, was man wirklich Hilfreiches machen kann. Ja,
also das Beispiel, was du gerade benannt hast mit dem Aufschreiben, das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil das nimmt auch so ein bisschen den Druck, ich muss mich noch an alles erinnern, damit morgen bloß nichts vergessen ist. Und dann weiß man, okay, ich habe jetzt aufgeschrieben, ich kann es zur Seite legen, es besteht keine Gefahr zu vergessen. Und ne, wenn das hilft, wunderbar. Ja. Und ganz grundsätzlich zu diesen Schlafhygieneregeln oder Tipps, Empfehlungen, kann man sagen, die sind erstmal ganz grundlegend sehr, sehr wichtig, weil Schlaf braucht eben Signale. Schlaf braucht Signale, dass der Schlaf jetzt sein darf und kommen kann sozusagen. Und ja, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Tipps und Empfehlungen und da würde ich auch erstmal ganz grundlegend sagen, wichtig ist zu schauen und auszuprobieren, was passt zu mir, was brauche ich. Weil es kann sein, dass es einige Methoden oder Strategien gibt, die einfach nicht zu mir passen. Wo man sagt, kann ich mich nicht mit anfreunden oder fühlt sich irgendwie komisch an, aufgesetzt an, zu anstrengend an, dann ist es kontraproduktiv. Und was aber allgemein gut und oft empfohlen wird und auch gut funktioniert, sind eben ja Regelmäßigkeiten und Routinen. Also das kann anfangen von regelmäßig schlafen gehen und aufstehen. Das kann feste abendliche Abläufe sein, wie, keine Ahnung, ich fange an, meine abendliche Skincare-Routine zu machen oder die Zähne zu putzen und dann oder davor mache ich noch dies und das. Und wenn ich das oft genug und lange genug etabliert habe, weiß das Gehirn auch irgendwann, jetzt kommt diese Reihenfolge und danach kommt auch Schlafen. Und dann stellt sich schon mit dem Beginn dieser Routine der Körper darauf ein, bald schlafen zu gehen. Genauso aber auch, wie ich gerade schon gesagt habe, das Handy ja halbe, dreiviertel Stunde, am besten sogar noch länger vom Schlafengehen wegzulegen, dass dieses blaue Licht verhindert wird, dass es eben in den Körper kommt durch das Auge. Oder auch wenn man abends regelmäßig eine Achtsamkeitsübung macht, um den Körper schon erstmal so runter zu regulieren und der Körper einfach in einen entspannten Ruhemodus kommt, weil nur im Ruhemodus können wir schlafen. Also wichtig ist es eben, Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Körper und der Psyche signalisieren, du darfst jetzt schlafen. Also man kann Schlaf so gesehen nicht erzwingen, man kann nur Bedingungen dafür schaffen.
Ja, und das sind auch so Strategien, die du dann deinen PatientInnen in der Therapie auch so mitgibst. Gibt es noch irgendwas, was vielleicht mal so gekommen ist, andersrum von deinen PatientInnen, was die so berichtet haben, was die irgendwie machen, was hilfreich im Umgang ist mit Schlafmangel? Auch wie erleben Betroffene diesen Schlafmangel dann auch? Das ist ja wahrscheinlich noch eine extreme Zusatzbelastung und vielleicht ist ja auch, daraus irgendwie, sind da schon Strategien, irgendwie so Selbsthilfe entstanden, die man da irgendwie entwickelt hat.
Ja, genau, also erstmal, wie sie das erleben, also ich, wie auch gerade schon gesagt, Menschen mit psychischen Erkrankungen reagieren eben sehr, sehr sensibel auf Stress, auf Belastung, oder erleben auch intensive Gefühle. Und wenn man durch den Schlaf einfach wenige Kapazitäten hat, wenig Energie hat, um mit diesen auch irgendwie gut umgehen zu können tagsüber, ist die Grenze zur Überforderung sehr, sehr niedrig. Und das kann eben vorhandene Symptome verstärken. Also schlechter Schlaf wird sehr sensibel und auch sehr belastend erlebt von Betroffenen. Und was ich auch ganz am Anfang einer Therapie oder wenn es rund um Schlaf geht, mache, ist oft zu versuchen, Zusammenhänge zu identifizieren. Da kann beispielsweise so ein Schlaftagebuch helfen. Also was habe ich tagsüber erlebt oder wie war meine Stimmung? Gibt es irgendwelche einschlagenden Ereignisse oder habe ich mich heute in einer gewissen Weise ernährt oder habe ich Alkohol getrunken, wie auch immer, ne? Also dass man quasi erstmal so alle Informationen rund um den Tag sammelt und dann am nächsten Tag auch nochmal reflektiert, wie habe ich denn geschlafen nach diesem Tag und das dann auch wirklich über 2-3 Wochen macht, damit man eine Idee davon bekommt, dann habe ich besser geschlafen, davor war das, da habe ich schlechter geschlafen und davor war das, um eben herauszufinden für sich selbst individuell, was verschlechtert meinen Schlaf und was verbessert meinen Schlaf und was sollte ich vielleicht häufiger und mehr machen, um diesen Schlaf eben auch zu verbessern. Und Patientinnen entwickeln da unterschiedlichste Dinge. Wie gesagt, das muss immer zu einem selbst passen, aber was ja im Durchschnitt gut hilft, ist wirklich diese digitale Pause, mal nicht erreichbar sein, mal sich nicht um andere kümmern müssen, ne, um Familie oder Freunde, mal für sich da sein zu können und in der Zeit lesen zu können, aber auch irgendwie einen Tee zu trinken, eine Achtsamkeitsübung zu machen, um runterzukommen, um sich wirklich, ja, sich selbst den Raum zu schaffen, zur Ruhe zu kommen.
Okay. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich auch super wichtig finde. Und zwar ist das das Thema Schlafmittel, also auch Medikamente. Also sei es jetzt verschreibungspflichtig, aber auch frei verkäuflich. Es gibt ja mittlerweile wirklich extrem viel. Ja. Und dieses Thema Melatonin, Melatonintropfen, Melatoninspray, Melatonin-Gummibärchen. Ja. Und das wird ja auch wirklich breit beworben und gepriesen in der Werbung und man kennt das in seinem Bekanntenkreis, dass das genutzt wird und genau, da wollte ich gerne mal so deine Einschätzung zu hören.
Also, erstmal Schlafmittel wirken und die können auch entlasten, absolut. Und da finde ich es aber wichtig, nochmal zu erwähnen, dass sie kurzfristig entlasten können und eben nicht zu einer langfristigen Lösung werden sollten. Gerade so diese klassischen Schlafmittel, die es gibt, die verschreibungspflichtig sind, die wirken auch schnell, die wirken aber auch, die bergen aber auch viele Risiken, bringen viele Risiken mit sich, wie ein Abhängigkeitspotenzial, eine Toleranzentwicklung, dass man immer mehr einnehmen muss und eben auch Nebenwirkungen, weil alles, was eine Wirkung hat, hat eben auch eine Nebenwirkung. Das muss nicht bei jedem eintreten, aber ja, das ist eben wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Die frei verkäuflichen Mittel, die haben natürlich eine mildere Wirkung, die können auch wirken, die greifen aber oft nicht an der Ursache an, weshalb sie auch wirklich nur überbrückend helfen können. Und da würde ich wirklich nach Schweregrad entscheiden, also inwieweit quasi die Schlafprobleme ausgeprägt sind, und mich dann auch erstmal ärztlich beraten lassen. Eine ärztliche Beratung bedeutet nicht automatisch, dass man Medikamente bekommt und auch Medikamente annehmen muss, sondern es einfach mal abgeklärt zu haben. Und dann kann man das eventuell bei Bedarf. Manchmal braucht man auch nur so einen Anstupser, das mit einem Medikament gut herbeigeführt werden kann, um einzuschlafen und dann wirklich in so einen eigenen Rhythmus zu kommen. Genau, ganz grundlegend, das hat mal damals mein damaliger Hausarzt gesagt, und das ja ist irgendwie immer noch so super präsent. Er hat, und das finde ich super wichtig und auch super richtig, dass er das nochmal mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass alles, was wir zum Schlafen machen oder auch einnehmen, das kann auch wirklich ein Placebo sein, also eine Pille ohne Wirkung, hat eine Wirkung. Und das Gehirn lernt, wir sind lernende Wesen, und irgendwann kann aufgrund einer Konditionierung eben auch eintreten, ich kann damit einschlafen und ich kann nur damit einschlafen. Und dann entsteht zwar keine körperliche Abhängigkeit, aber eben eine psychische Abhängigkeit. Und ja, man kann jetzt auch dagegen argumentieren und sagen, na ja, mit den ganzen Routinen und so weiter entsteht ja dann auch eine psychische Abhängigkeit. Da würde ich aber sagen, was ist gefährlicher? Ist eine Abhängigkeit von einer Pille gefährlicher oder ist es irgendwie gefährlicher, nachts eine oder vom Schlafen gehen eine Entspannungsübung zu machen, wo die Antwort sehr klar ist. Und deswegen greife ich auch bei Patientinnen, also ich selber kann sie sowieso nicht verschreiben, weil ich psychologischer Psychotherapeut bin und keine ärztlich ausgebildete Person oder medizinisch ausgebildete Person, und gehe den Schritt zu sagen, lassen Sie sich mal medizinisch beraten bei Ihrem Hausarzt oder Hausärztin oder Psychiaterin sehr, sehr spät und abhängig vom Schweregrad. Da versuchen wir erstmal andere Methoden und wenn die nicht ziehen, dann kann man das immer noch machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele PatientInnen auf Medikamente sehr spät greifen wollen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, viele wollen keine Medikamente einnehmen. Deswegen ist es eben auch sehr, sehr wichtig und hilfreich, erstmal auf andere Methoden zurückzugreifen.
Mhm. Okay. Vielen Dank für die Einordnung. Das finde ich nämlich auch echt einen super wichtigen Punkt bei dem Thema. Wir haben schon so ein bisschen angefangen, im Laufe des Gesprächs mal darüber zu sprechen, wo und wie man sich denn eigentlich informieren kann über das Thema Schlaf, also ganz allgemein vielleicht Informationen über das Thema Schlaf, aber auch, was kann ich tun, um meinen Schlaf zu verbessern. Du hast schon die DGSM genannt, dass die auch eine sehr gute Website haben. Was fallen dir denn sonst noch für Sachen ein, wo man sich informieren kann? Und wie gesagt, das würden wir dann nämlich auch alles in unsere Shownotes packen.
Es gibt ja mittlerweile auch viele Bücher und Ratgeber, also die ganzen Titel fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt eben auch Bücher von ÄrztInnen oder TherapeutInnen, von ExpertInnen, die eben sehr einfach geschrieben sind, ohne die jetzt auch im Inhalt zu kennen, würde ich mir behaupten, dass da viele richtige Dinge drinstehen. Genauso gibt's aber auch vom Gesundheitsministerium auch die Homepage, wo auch viele Tipps sind, Tipps vorhanden sind, Ratgeberliteratur da ist, die eben auch evidenzbasiert ist. Es gibt auch digitale Gesundheitsanwendungen, die DIGAs, die kann man sich auch verschreiben lassen von HausärztInnen, die eben auch eine ganze Reihe von Online-Material zur Verfügung stellen, um eben diese Methoden, die wir heute besprochen haben, auch nochmal anleiten.
Okay, super. Ja, wenn du jetzt nach all dem, was wir auch so besprochen haben, unseren Zuhörenden noch mal so 1 bis 2 praktische Alltagstipps mitgeben würdest, damit sie eine bessere Schlafqualität bekommen können, was wären die?
Also erstmals ganz, ganz wichtig und grundlegend würde ich sagen, erstmal lieber nur eine kleine konsequente Veränderung. Nicht alles auf einmal. Das finde ich mit den wichtigsten und entscheidendsten Tipp, weil ich kenne das auch von mir selbst, dann will ich irgendwas verändern und danach ändere ich nicht eine Sache, sondern es sind direkt 5 Sachen und dann bin ich da so hinterher und denke mir so, jetzt habe ich diese eine Sache nicht so gut gemacht, also kann ich auch auf die anderen verzichten und dann ist die ganze Absicht, irgendeine Veränderung zu schaffen, komplett zunichte. Deswegen lieber erstmal klein anfangen, kleinschrittig anfangen, die fest quasi im Programm haben und dann darauf aufbauen. Das ist so mein erster Tipp, meine erste Empfehlung sozusagen. Und dann, womit man schon sehr, sehr viel verändern kann, ist tatsächlich dieses Lichtmanagement, was wir heute einige Male schon benannt haben. Das fängt an mit dem Handy, mit dem Smartphone. Also das wirklich nicht mehr im Bett oder, also ich kann mich da auch nicht frei von machen, dass ich das nicht mache. Aber das ist wirklich sehr, sehr schädlich für den Schlaf, das Smartphone eben noch da zu haben und noch irgendwelche Nachrichten zu beantworten, aktiviert zu sein und dann zu versuchen, sofort zur Ruhe zu kommen. Das funktioniert einfach nicht. Genauso aber auch zählt beim Licht dazu das Licht von draußen. Ne? Also wenn man direkt vom Fenster eine Laterne hat und die reinstrahlt, dann sollte man definitiv irgendwie Jalousien oder wie auch immer versuchen anzubringen. Oder vielleicht hat man die schon am Fenster. Was ich aber dann doch mache, ist, die nicht komplett runterzumachen, sondern immer einen kleinen Spalt aufzulassen, dass ich am nächsten Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht, direkt auch ein bisschen Licht ins Zimmer bekomme. Weil Lichtmanagement bedeutet nicht, es sollte nur dunkel sein zum Einschlafen, sondern es sollte auch hell sein, wenn wir aufwachen. Das heißt, beim Aufwachen ist es auch wichtig, Licht zu haben. Also am besten direkt Fenster auf oder direkt ans Licht ein bisschen bewegen, um wach zu werden. Genau. Ansonsten eben so die Basics, ne, also irgendwie nicht schwer essen, nicht fettig essen vorm Schlafen gehen, dass der Körper nicht irgendwie arbeiten muss, auf Alkohol oder viel Alkohol zur Nacht verzichten. Viele benutzen das irgendwie auch als Schlafmittel. Ich kann besser damit einschlafen, aber wir wissen, Schlaf beeinträchtigt den Schlaf oder auch die Tiefschlafphase, wodurch der Schlaf eben nicht so erholsam wird. Genau, also das sind so diese kleinen praktischen Dinge, da braucht es keinen großen Hokuspokus, sondern wirklich so die grundlegenden Dinge. Wenn man die einmal auf die Reihe kriegt, dann ist schon sehr viel damit gewonnen.
Ja, Koffein fällt mir da auch gerade noch ein. Dieses ja. Im besten Fall nicht mehr nach 14, 15 Uhr irgendwie Koffein zu sich nehmen. Eigentlich so die Dinge, bei denen man sich denkt, das ist ja eigentlich irgendwie selbstverständlich und total nachvollziehbar, aber manchmal denkt man nicht richtig drüber nach oder man muss sich einfach nochmal so bewusst machen irgendwie, ne?
Genau, absolut.
Aber in der Regel ist es ja auch dieses, ich muss mein Nervensystem runterfahren, ne? Und vorbereiten, dass es zur Ruhe kommen kann.
Genau, das ist eigentlich so gut, ja, die Hauptsache und die Quintessenz in all dem, weil, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wir können nur im Ruhezustand schlafen und alles, was den Ruhezustand aktiviert, das kann biologisch, körperlich sein, durch ja, Hormone, durch Koffein, das kann aber auch durch was psychisch-mentales sein, durch Sorgen, durch bestimmte Themen, die uns beschäftigen im Alltag. Und das Nervensystem wieder hochgefahren ist. Deswegen ist es wichtig, ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, in dem sich unser System runterfahren kann und dann Schlaf entstehen kann.
Ich danke dir schon mal ganz herzlich bis hierhin für diesen super tollen, wichtigen Input, für die vielen Informationen, für die praktischen Tipps. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist und freue mich auch, dass wir jetzt nochmal so ausführlich über das Thema sprechen konnten, nachdem wir ja auch unsere Veranstaltung dazu gemacht haben, weil es einfach eben ein ganz wichtiges und zentrales Thema ist und ja auch jeden Menschen einfach betrifft. Genau, und jetzt haben wir noch eine letzte Frage mitgebracht, die stellen wir ja immer unseren Podcast-Gästen und da kommen auch immer ganz schöne Dinge bei rum und da denken wir auch, da kann bestimmt der ein oder andere oder die eine oder andere was für sich mitnehmen und zwar, was tust du denn für dich selber und für deine seelische Gesundheit?
Das finde ich eine sehr tolle Frage tatsächlich und also bei mir variiert das tatsächlich. Es kommt immer darauf an, was brauche ich gerade und in welcher Phase befinde ich mich gerade, in welcher Lebensphase oder in welchem Abschnitt befinde ich mich gerade. Deswegen variiert das. Was sich aber so durchzieht, sind auf jeden Fall soziale Kontakte. Also soziale Kontakte pflegen, aber auch ja mit denen etwas machen. Manchmal brauche ich eben meinen engsten Kreis, um vielleicht irgendwie mich fallen lassen zu können oder Dinge auszusprechen, die mich belasten. Manchmal brauche ich aber auch Freunde, mit denen ich weiß, mit denen wird's lustig und es wird laut und wir lachen ganz viel. Die geben mir Energie, dass ich ja diese Ressource einfach auch nutze. Und dann aber auch, was ich seit der Studienzeit etabliert habe, wenn wir jetzt auch nochmal beim Thema Schlaf bleiben, also im Studium hatte ich auch oft Schlafprobleme. Ich habe tatsächlich neben meinem Bett ein analoges, also ein Paper-Pencil-Rätselbuch liegen. Ich hatte im Studium ein Buch, das hieß irgendwie 100 Sudoku für schlaflose Nächte auch. Jetzt ist es ein Rätselheft. Ich löse da vielleicht 4, 5, 6 Worte und dann kann ich es weglegen und ich kann einschlafen. Also ich habe da auch nicht mehr, ja, ich sag ganz bewusst nicht mehr den Anspruch, das Rätsel komplett zu lösen und auch richtig zu lösen, sondern es ist für mich so ein, okay, ich lege mein Handy weg, ich nehme mir das zur Hand und mache etwas, was nur für den Moment richtig und wichtig und hilfreich ist. Und dann ist gut.
Okay.
Also
okay, spannend.
Genau. Also aber auch generell, also so wie schön und wichtig soziale Kontakte für mich sind, finde ich es auch zum Beispiel super hilfreich, diese Erreichbarkeit ablegen zu können und ja, das Handy mal vielleicht in Spinn zu legen und schwimmen zu gehen, also auch wirklich nicht erreichbar zu sein. Genauso aber auch das Handy auf Flugmodus zu stellen, neben das Bett zu legen und zu sagen, auch wenn ich jetzt noch 1 bis 2 Stunden wach bin, ich bin jetzt out quasi und ich bin jetzt nur noch für mich. Das hilft mir auf jeden Fall sehr, sehr gut zur Ruhe zu kommen.
Vielen, vielen Dank. Finde ich sehr schön.
Dankeschön.
Und auch wieder neue Aspekte dabei. Das ist wirklich total toll, dass da einfach so viel zusammenkommt immer in diesem ganzen, in dieser Sammlung der letzten Frage von den Antworten. Also ja, ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dann nochmal so ausführlich über das Thema sprechen konnten. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörenden. In der nächsten Folge spricht Bettina Busch mit Dominique de Manet. Dominique war schon mal bei uns zu Gast, hat ein Buch geschrieben, Dein Mental Health Guide, darum wird es gehen und um ihren Einsatz in der Anti-Stigma-Arbeit im Bereich der seelischen Gesundheit. Das wird auch bestimmt eine super spannende Folge werden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.